Ich habe heute mal einen Teller mitgebracht. Da ist eine 25 drauf. Das war ein Geschenk zur Silberhochzeit meiner Eltern. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob dieser Teller tatsächlich aus Silber ist. Dann wäre er ja unglaublich wertvoll. Also der ist schon recht schwer. Aber sieht ziemlich echt aus, so, weil Silber läuft auch dunkel an. Und ja, dieser Teller hat mich auf eine Redewendung gebracht, das in Deutschland manchmal verwendet wird. Jemand etwas auf ein Silbertablett servieren. Man meint damit etwas sehr Verlockendes. Irgendein Angebot oder irgendetwas jemandem darbieten, servieren, das er eigentlich nicht ausschlagen kann. Jemand etwas so Verlockendes zu präsentieren, dass er es eigentlich nicht ausschlagen kann. Er muss einfach zugreifen. Jemanden etwas auf ein Silbertablett servieren. Die Predigt habe ich heute überschrieben: Jesus auf dem Silbertablett. Jesus auf dem Silbertablett. Ich hatte vor einiger Zeit eine Predigt von Arnold Fruchtenbaum gehört und habe da auch einige Informationen aus dieser Predigt in meine übernommen. Jesus präsentiert sich seinem Volk auf ein Silbertablett, und ich möchte zur Grundlage für die Predigt einen etwas längeren Abschnitt aus Matthäus Kapitel 12 lesen. Es wäre schön, wenn jemand die Bibel dabei hat, die auch dazu aufschlägt, um es besser verfolgen zu können. Matthäus Kapitel 12 von Vers 22 an. Ich lese aus der Schlachterübersetzung. Matthäus 12, 22. Da wurde ein Besessener gebracht, der blind und stumm war. Und er heilte ihn, sodass der Blinde und Stumme sowohl redete als auch sah. Und das Volk staunte und sprach: Ist dieser nicht etwa der Sohn Davids? Als aber die Pharisäer es hörten, sprachen sie: Dieser treibt die Dämonen nicht anders aus als durch Beelzebub, den Obersten der Dämonen. Da aber Jesus ihre Gedanken kannte und sprach er zu ihnen: Jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet, und keine Stadt, kein Haus, das mit sich selbst uneins ist, kann bestehen. Wenn nun der Satan durch den Satan, austreibt, so ist er mit sich selbst uneins. Wie kann dann sein Reich bestehen? Und wenn ich die Dämonen durch Beelzebub austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Oder wie kann jemand in das Haus eines Starken hineingehen und sein Hausrat rauben, wenn er nicht zuerst den Starken bindet? Erst dann kann er das Haus berauben. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich, und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Darum sage ich euch: Jede Sünde und jede Lästerung wird den Menschen vergeben werden, aber nicht die Lästerung des Geistes wird den Menschen nicht vergeben werden. Und wer ein Wort redet gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Wer aber gegen den Heiligen Geist redet, dem wird nicht vergeben werden, weder in dieser Weltzeit noch in der zukünftigen. Vers 39. Er aber, 38. Da antworteten etliche der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen: Meister, ach Moment, jetzt habe ich mich vertan. Vielleicht finde ich die Stelle gleich. Zumindest fragen die Pharisäer nochmal: Herr, zeig uns ein Zeichen. Jesus auf dem Silbertablett. Man muss dazu etwas aus der Geschichte der Rabbiner kennen. Die Rabbiner haben sich sehr mit den Schriften auseinandergesetzt und haben schon auch herausgefunden, dass die Propheten, das ist eigentlich keine große Kunst, die Propheten haben sehr viel vorausgesagt, dass der Messias, der da kommt, Wunder tun wird. Er wird Menschen gesund machen. Er wird Wunder tun im Volk. Und so zog ja Jesus auch durch das, oder durch das Land und predigte das Reich Gottes und verkündigte das Reich Gottes und tat Wunder, damit man dieses erkennt. Und die Rabbiner haben die Wunder so in Kategorien eingeteilt. Für die gab es eine Kategorie der Wunder, die eigentlich jeder Mensch tun konnte, wenn er mit dem Geist Gottes erfüllt war. Jeder Mensch konnte Wunder tun, wenn er die Vollmacht Gottes hatte, dieses zu tun. Nichts Besonderes. Und es gab eine Kategorie der Wunder, die sie eingestuft haben in die besonderen Wunder, die wirklich nur der Messias tun konnte. Und so haben sie schon ziemlich genau hingeschaut, als Jesus so durch das Land zog und hier und dort Wunder tat. Da haben die schon genau hingeschaut, was sind das für Wunder? Ist es einfach jemand, der Vollmacht hat von Gott? Ist er einfach jemand, der von Gott gesandt worden ist, ein Prophet, der besondere Mächte hat? Oder ist es tatsächlich jemand, der Wunder tut, die nur der Messias tun kann? Wir haben in Vers 27 gelesen, dass Jesus sogar Bezug drauf nimmt und sagt, eure Söhne tun es ja auch. Mit welcher Macht machen die das? Das heißt, die Rabbiner selber haben auch Wunder getan. Das Besondere an diesem Wunder war, dass es auf einmal eine gewisse Reaktion hervorruft. Dass das Volk auf einmal versteht, Moment mal, da passiert jetzt etwas, was nicht normal ist. Das ist kein einfacher Rabbiner. Hier passiert etwas, was nicht alltäglich ist. Dazu muss man wissen, dass die Rabbiner, wenn die Dämonen ausgetrieben haben, ein gewisses Ritual dabei hatten. Zum einen mussten sie den Menschen, in dem der Dämon drin war, dazu bewegen, dass er sprach. Ich weiß nicht, wie die es gemacht haben, vielleicht durch einfache Ansprache, vielleicht gab es besondere Rituale, aber dieser Dämon musste sprechen können. Wenn er gesprochen hat, dann haben sie versucht, seinen Namen rauszufinden, wie er heißt. Und wenn sie wussten, wie er heißt und wenn er sprach, dann benutzten die Vollmacht, um diesen Geist auszutreiben. Wir lesen zum Beispiel in Matthäus 8 oder auch in Lukas 8, dass Jesus das ähnlich tut. Er begegnet einem Besessenen und in dem Fall redet schon der Mann oder der Besessene oder der Dämon selber und ruft schon vom Weiten, du Sohn Davids, bist du gekommen, um uns zu quälen. Das heißt, der Dämon hat gesprochen. Was Jesus macht, er fragt ihn, wie heißt du? Er heißt Legion. Und daraufhin treibt Jesus ihn aus. In diesem Fall, es ist nur eigentlich ein ganz, ganz kurzer Satz, wird ein Mensch zu ihm gebracht, der weder reden noch hören kann, noch sehen kann, Entschuldigung, der blind und stumm ist. Das heißt, der Geist in diesem Menschen hat ihn dazu gebracht, nicht mehr sprechen zu können. Er konnte nicht mehr reden. Und an der Stelle waren die Rabbiner quasi hilflos. Die konnten da nichts tun, weil der Geist nicht sprach, konnten ihnen nicht helfen. Und dieses Ritual oder dieses Merkmal war ein sehr, sehr offensichtliches. Das hat wahrscheinlich jeder jüdische Gläubiger in der Kinderstunde gelernt, wenn es so etwas gab. Jeder kannte das. Wenn so etwas geschieht, dann ist der Messias da. Wenn jemand imstande ist, einen Geist auszutreiben, der nicht spricht, das kann nur der Sohn Gottes sein. Es geht gar nicht anders. Wir können es nicht, sondern nur derjenige, der wirklich vom Himmel herabkommt, kann so ein Wunder vollbringen. Deswegen auch die Reaktion des Volkes in Vers 23, ist dieser nicht etwa der Sohn Davids, fragt das Volk. Ist dieser nicht etwa der Sohn Davids? Eine klare Aussage, das ist doch der Messias. Auf den warten wir doch. Man muss dazu sagen, dass in den Versen vorher Jesus schon einige Wunder getan hat, die einen ähnlichen Charakter hatten, wo das Volk genauso sich die Frage stellte, Moment mal, das muss doch derjenige sein, der angekündigt wurde. Das war wie so ein Lichtschalter, peng, und da war es da und die wussten das. Das war absolut eindeutig, ohne jeglichen Zweifel. Man muss dazu sagen, dass diese Einteilung war ja nicht unbedingt aus der Schrift zu entnehmen, wie man den Messias erkennt. Das war eine Art, die Rabbiner ja mehr oder weniger selbst entwickelt haben. Jesus lässt sich auf dieses Ritual oder auf diese Gesetze ein und präsentiert sich auf dem Silbertablett ohne jeglichen Zweifel. Das Volk erkennt ihn und guckt natürlich die geistliche Elite an. Was denkt ihr denn darüber? Und die Antwort und die Reaktion ist eigentlich erschreckend für mich. Die sagen, nee, halt, stopp. Er macht sie auch nicht anders wie, weiß nicht wer, auf wen sie Bezug nehmen. Der treibt ihn ja auch nur durch einen Dämon aus. Er ist selbst besessen. Und sicherlich, um das Ganze nochmal zu bekräftigen, muss der Geist, der ja in Jesus scheinbar drin war, mächtiger sein. Also nennen sie den Namen des Höchsten, den Fürst der Dämonen. Nun, den Sohn Gottes als vom Teufel besessen zu bezeichnen, da muss man schon sehr mutig sein. Es ist ein sehr, sehr starkes Wort. Zu behaupten, das ist jemand, der besessen ist. Der Teufel selbst ist in ihm. Jesus nimmt nochmal Bezug drauf und sagt, Leute, das geht nicht. Das geht doch gar nicht, wenn ein Reich in sich uneins ist. Das funktioniert doch gar nicht. Das fällt doch auseinander. Der Teufel wird sich doch nicht selbst austreiben. Niemals. Sogar wenn in Deutschland Politiker in einer Partei sich streiten und das kommt an die Öffentlichkeit, dann zerfetzen das die Medien sehr gerne, um die Spaltung in die Partei zu bringen. Das vermeidet jeder. Einigkeit hält zusammen. Jegliche Art von Spaltung zerstört. Niemals würde der Teufel sich selbst austreiben. Aber das Volk nimmt dieses an. Diese Antwort der Rabbiner, der Pharisäer, er ist besessen. Und lehnen somit das Angebot auf dem Silbertablett einfach ab. Nun, der Mensch ist eigentlich so, dass er, wenn er etwas ablehnt, immer einen Grund dafür hat. Immer. In dem Fall war es ja eine glatte Lüge. Aber die war gut genug. Die Lüge, dass Jesus vom Teufel besessen war, war gut genug. Die reichte. Die haben sie besser glauben können, als diese Präsentation des Sohnes Gottes auf dem Silbertablett. Sie nahmen es an und lehnten es ihnen ab. Und dann lesen wir ein sehr, sehr schweres Urteil Jesu. Jesus zieht quasi einen Schlussstrich und sagt, diese Generation hat keine Möglichkeit mehr, das Reich Gottes zu erleben. Jesus verstockt die Herzen des Volkes an dieser Stelle. Und es gibt so eine nationale Verstockung, so möchte ich das mal nennen. Das Volk oder der Werdegang des Volkes und der Verkündigung Jesu nehmen einen unterschiedlichen oder einen anderen Lauf ab diesem Moment. Es verändert sich so vieles, auch in der Mission Jesu verändert sich einiges, weil er das Volk verstockt hat an dieser Stelle, weil sie ihn als Messias abgelehnt haben. Ich möchte an der Stelle einen kleinen Einschub machen, weil diese Bibelstelle, glaube ich, manch einem Christen manchmal zu schaffen macht, wo Jesus von der Lästerung des Heiligen Geistes spricht. Aus dem Zusammenhang können wir sagen, dass es etwas ist, was in einem Moment passiert ist, damals, als Jesus dieses Wunder vollbracht hat, geschah auch diese Verstockung und auch diese unvergebbare Sünde. Und diese unvergebbare Sünde ist eine Sünde, die einmalig in der Geschichte gewesen ist und somit nie wieder in der Form wiederholt werden kann. Jesus spricht an der Stelle viermal in Vers 39, 41, 42 und 45 von diesem Geschlecht und erzählt oder nennt auch die Folgen für dieses Geschlecht. Das heißt, in dem Moment ist das jüdische Volk, das dieses erlebt hat, Jesus als Messias erleben konnte und sein Reich, verstockt worden, weil sie ihn als Sohn Gottes und seine Wirkung abgelehnt haben. Das heißt, dass diese Art der Sünde keine andere Nation mehr tun kann, weil Jesus ja nicht da ist, leibhaftig, und er alleine hat diese Macht, eine ganze Nation zu verstocken. Das heißt aber auch nicht, dass einzelne Juden nicht imstande waren, gläubig zu werden. Ja, die Apostel waren ein sehr gutes Beispiel dafür. Die waren ja gläubig. Und wir lesen auch in den Evangelien, dass die Zahl der Gläubigen wuchs. Das heißt, den Einzelnen wurde schon diese Möglichkeit auch gegeben, gläubig zu werden an Jesus Christus. Aber die Nation in der Zeit damals wurde verstockt. Deswegen auch vielleicht dieser Satz, eure Söhne werden Richter über euch sein. Das heißt, die nächste Generation, auf die trifft das nicht mehr so zu. Deswegen ist es manchmal für uns so ein, deswegen wollte ich ein bisschen darauf eingehen, ein Kampf. Habe ich nicht irgendwann mal als gläubiger Mensch den Heiligen Geist gelästert und somit gibt mir Gott keine Chance mehr auf Vergebung? Möchte ich an der Stelle nur kurz erwähnen, das ist in der Form nicht möglich. Ein Gläubiger kann den Heiligen Geist nicht lästern, weil er mit ihm versiegelt ist. Zurück nochmal zu dem Text und die Ablehnung. Das Volk lehnt Jesus ab, schiebt ihn an die Seite und geht einen völlig anderen Weg. Und das nimmt sehr radikale Züge an und sie glauben ihrer Lüge und es ändert oder das endet sogar an der Kreuzigung und sie werfen ja Jesus vor, er hätte das Volk zur Zauberei verführt. Um das nochmal zu erwähnen, Jesus präsentiert sich auf dem Silbertablett. Sehr eindeutig, unmissverständlich. Das Wort Offenbarung an sich ist ja schon ein Wort, das Klarheit, etwas Sauberes darstellt, Offenlegung meint. Wenn sich Jesus offenbart, dann klar, deutlich, unmissverständlich und nicht selten geht er sehr, sehr präzise auf uns ein. Jesus offenbart sich heute noch ganz genauso. Wir lesen zum Beispiel in Römer Kapitel 1, die Verse 19 und 20, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Paulus spricht da über die Menschen auf der ganzen Welt. Das heißt, das, was man von Gott nicht sehen kann, seine Gottheit und auch seine Macht, die präsentiert Gott. Die zeigt ja schon immer sehr sichtbar und sehr eindeutig allen Menschen. Ob das jetzt Menschen sind, die zum Volk Israel gehören oder nicht. Jeder Mensch auf der gesamten Welt sieht Gott, begegnet Gott seit Anbeginn der Schöpfung. Jeder Mensch glaubt an Gott. Er sucht ihn. Man sieht das sogar in wirklich sehr entlegenen Naturvölkern. Sie suchen nach dem Gott und haben ihn manchmal gefunden. Aber dieser Wunsch des Menschen, einen Gott zu haben, der ist tief in jedem Menschen verankert. Ich habe manchmal das Gefühl, in der westlichen Welt ist es gerade am Aussterben, weil der Atheismus zunimmt. Aber auch die brauchen einen Gott, den sie ablehnen. Daher ist dieser Wunsch nach Gott in jedem Menschen da. Gott präsentiert sich jedem Menschen. Und ich hatte diesen Vers eben angenommen, dass man das in der Schöpfung allein erkennt, dass Gott wirkt. Aber der Paulus sagt an den Werken. Das heißt sicherlich auch an der Schöpfung. Man kann auch an der Schöpfung erkennen, dass Gottes Hand da erkennbar ist. Aber auch an unserem ganz normalen Leben, an deinen Umständen, so ähnlich wie Maria es heute berichtet hat. Kann man die Hand Gottes erkennen, ob du gläubig bist oder nicht? Ob du Gott für wahr hältst oder nicht, das spielt keine Rolle. Gott wirkt in deinem Leben und er präsentiert sich dir ganz unmissverständlich auf einem Silbertablett. Ich bin manchmal erstaunt, was Menschen damit machen. Ich habe kürzlich eine Nachricht gelesen, da kriege ich immer so eine Gänsehaut. Ich weiß es nicht. Da hieß es in dem Artikel, dass irgendwelche Forscher festgestellt haben, dass die Menschheit etwa 6-mal schon fast komplett ausgerottet worden ist. Und einer der jüngsten Ereignisse, die dazu geführt haben, der Mensch fast komplett oder die menschliche Art komplett ausgerottet wurde, war eine unglaublich große Überschwemmung, wahrscheinlich durch einen Meteoriteneinfall ausgelöst. Und ja, es haben wahrscheinlich nicht viele überlebt, hieß es in der Meldung. Und da wurde es genau wissenschaftlich belegt, wie das so ist. Und ich habe gedacht, ja, das stimmt. Die Geschichte von Noah, eindeutig. Also präsenter kann man es gar nicht haben. Die Schöpfung Gottes berichtet, dass Gott lebt, dass er wirkt, dass er handelt. Er ist da. Er versteckt sich nicht. Er präsentiert sich. Und das Wort präsentieren hat ja was mit präsent zu tun. Er ist da und möchte sich dir schenken. Er verschenkt sich gerne und auch wenn die Geschenke schön verpackt sind, Jesus versteckt sich nicht. Er zeigt sich eindeutig, sehr klar in deinem Leben. Und vielleicht kennst du Situationen aus deinem Leben, wo die Hand Gottes so eindeutig war. So klar und deutlich. Manchmal sind das sicherlich die Leitsituationen, Schwierigkeiten, in denen wir sind, wo wir wirklich keine Auswege menschlich gesehen gefunden haben. Manchmal ist es das ganz normale Leben, wo wir vor allem wissen, das ist nicht normal. Da passieren jetzt Sachen, die sind irgendwie unnormal. Wir bezeichnen das manchmal als Zufälle. Manchmal sind das irgendwelche Aussagen von anderen Menschen, die uns auf einmal sowas von treffen und Jesus sich präsentiert und sagt, ich bin es. In der Geschichte der Bibel präsentiert sich Gott immer sehr eindeutig. Der Mose erfährt Gott auf eine sehr besondere Art und Weise, auf dem Silbertablett, der kann gar nicht anders. Gott stellt sich sogar mit seinem Namen vor, Yahweh. Der Paulus, dem begegnet Jesus, also persönlicher geht gar nicht, mit seinem Namen. Ich bin es, Jesus, den du verfolgst. Ich kann mich gut erinnern an die Situation, als Jesus mir begegnet ist. Ich war wahrscheinlich noch 12 Jahre alt. Das war so eindeutig, so klar. Und diese Frage von Jesus, willst du mit mir leben oder willst du weiter so leben, wie du bis jetzt lebst? Die Präsentation Jesu ist immer verlockend, eindeutig und ja, verschenkend, eindeutig. Nur bekannt ist auch, dass wir Menschen sehr gerne nach einem Grund suchen, um eine Antwort zu vermeiden, ja, aus dem Weg zu gehen. Und ich muss ehrlich sagen, dass die Gründe, die ich hatte, Gott nicht die Antwort zu geben, die er sich wünschte und die er erwartet hat, waren für mich in dem Moment so unglaublich wichtig und so schwer, dass ich die Antwort, die Gott eigentlich wollte, als zweitrangig erachtet habe. So ähnlich wie das Volk hier. Dann ist er lieber besessen, als dass wir ihn annehmen. Und dann muss man sich ja schon die Frage stellen, ist es tatsächlich so? Als Gott dir begegnet ist und du darauf geantwortet, reagiert hast, war das ein schwerer Grund? War das ein Grund, der vor Gott irgendwie auch zu rechtfertigen ist? Hält er wirklich stand? Ist das ein gutes Gegenüber zu dem Silbertablett? Ist es ein Grund gewesen, der schwerer ist als das, was Jesus dir präsentiert? Möglicherweise hast du dich entschieden. Möglicherweise hast du es verdrängt. Möglicherweise hast du es verschoben. Aber das Angebot ist noch da. Und das finde ich so schön. Die Bibel spricht immer davon, heute, wenn du seine Stimme hörst, dann verstock dein Herz nicht. Verschiebe es nicht. Such dir keinen Ersatz. Es ist meistens eine Lüge. Antworte ihm. Nimm das Angebot. Geh darauf ein. Und dein Leben wird sich verändern. Dieses Geschenk kommt zur Entfaltung. Es verändert dein Leben radikal. Und du wirst Dinge erleben und erfahren, von denen du vorher nie etwas geahnt hast. Aber diese Entscheidung ist sehr, sehr wichtig in unserem Leben. Diese Entscheidung hat Folgen für unser Leben jetzt, aber auch für unser Leben nach dem Leben. Ich möchte kurz zusammenfassen. Jesus offenbart sich dem Volk sehr eindeutig, sehr klar und unmissverständlich auf einem Silbertablett. Die Reaktion des Volkes ist eine klare Ablehnung und somit als Folge eine nationale Verstockung und ein Wegdriften von dem Herrn. Genauso präsentiert sich Jesus heute dir auf einem Silbertablett und gibt dir die Möglichkeit, dich zu entscheiden. Diese deine Entscheidung wird dein Leben so oder so verändern. Amen.